Wenn ich jetzt meine Freundinnen frage, dann sagen die immer, wenn man hier ankommt in Hamburg, dann ist es ganz schwierig, weil viele Hamburger sehr borniert, sehr engstirnig sind oder waren zumindest. Und ich glaube, das bin ich nicht. Ich glaube, ich bin relativ offen und neugierig auch auf die Welt und auf alles. Ich glaube, wenn man den Menschen vermittelt, wie existenziell wichtig Kunst für uns, für die Gesellschaft, für die Stadt ist, für die Stimmung in der Stadt. Also ich glaube, es ist am besten, wenn man mit ihnen über Projekte spricht, die man vorhat. Die Künstler beschäftigen sich, ich würde sagen, seit 10 Jahren mit Krisen, mit Gender, mit, also im Grunde wie Seismographen. Also man hat das Gefühl, dass die alles ein bisschen vorwegnehmen. Also bevor es ausgesprochen wird, beschäftigen die sich schon damit. Und das ist für uns alle natürlich von großer Wichtigkeit.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. Jetzt.
Heute bei mir zu Gast ist die geschäftsführende Vorständin der Hamburgischen Kulturstiftung, Gesa Engelschall. Moin, moin.
Moin.
Sie sind 1955 in Hamburg geboren und haben nach dem Abitur ein Germanistik- und Geschichtsstudium begonnen. Nach einem Redaktionsvolontariat folgte die freie Mitarbeit bei zahlreichen Magazinen, ehe sie Mitte der 80er Pressereferentin am Deutschen Schauspielhaus wurden. Es folgte unter anderem die Stelle als stellvertretende Chefredakteurin der Zeitschrift Merian und die Tätigkeit als freie Publizistin und PR-Beraterin im Verlags- und Galeriebereich. Seit 2007 sind Sie geschäftsführende Vorständin der Hamburgischen Kulturstiftung. Sie sind mit dem Filmregisseur Max Färberböck verheiratet, haben 2 Kinder und leben in Hamburg-Winterhude. Seit mittlerweile 17 Jahren führen Sie die Hamburgische Kulturstiftung. Wie hat sich in dieser Zeit Ihr Verständnis von Kultur entwickelt?
Also ich würde sagen, mit Kultur habe ich eigentlich schon eine ganze Menge zu tun gehabt, als ich dahin ging. Stiftung habe ich entdeckt durch Birte Töpfer, für die ich, als ich Merian verließ, 2 Kataloge gemacht habe. Da habe ich mir das erste Mal überlegt, Stiftung, speziell Kulturstiftung, ist irgendwas Spannendes. Ich bin dann durch einen Zufall, also als komplette Quereinsteigerin, in diese Hamburgische Kulturstiftung gekommen und hatte bis dahin sowohl bei Architektur und Wohnen wie auch bei Merian diverse Kulturthemen gemacht. Also bei Architektur und Wohnen habe ich, weiß nicht, erste Porträts von Tobias Grau, von Konstantin Gritschitsch geschrieben beispielsweise, habe mich um Länderthemen gekümmert. Und bei Merian war ich diejenige, die eigentlich das Auge der Redaktion, und habe junge Fotografen mit Portfolios beauftragt und habe natürlich auch Wohnungen, Häuser ausgeguckt. Gar nicht von bekannten Leuten, aber da ging es auch darum, dass die Möbel, dass die Objekte, dass dieses ganze Surrounding irgendwie einen besonderen Charme und eine besondere Schönheit hatte. Und durch meinen Mann, der ja sehr viel früher auch Theater, dann eben weitgehend Film gemacht hat seit vielen Jahren, habe ich natürlich auch viele Schauspieler, Schauspielerinnen kennengelernt. Und dadurch war ich, als ich gestartet bin, relativ gut vernetzt, aber hatte natürlich von Stiftungsarbeit keine Ahnung. Da habe ich mich einfach reingearbeitet. Also ich habe mich 3 Wochen, habe eine Anzeige in der Zeit gelesen, darauf hatte mich ein Freund aufmerksam gemacht und habe mich dann beworben und bin es dann geworden. Und dann habe ich mich da reingegroovt, ehrlich gesagt. Und mein Verständnis von Kultur hat sich natürlich insofern verändert, dass ich einfach ja festgestellt habe, wie wichtig es ist, gerade freischaffenden jungen Künstlern die Chance zu geben, ihren Weg zu gehen. Und wie wichtig überhaupt Kultur, was für mich früher selbstverständlich war. Ich bin schon in so einem Haushalt groß geworden, wo meine Eltern uns auch ständig irgendwie mitgeschleppt haben in irgendwelche Ausstellungen und so. Das war normal. Oder meine Eltern hatten natürlich ein Abo für die Leishalle und wir waren oft in Konzerten und so. Aber wie prekär dieses Künstlerwerden ist, das war mir alles gar nicht klar. Und wie wichtig es eben ist, was ich eben schon gesagt habe, gerade jungen Künstlern auf den ersten Wegen ihrer selbstständigen Tätigkeit zu helfen, davon wusste ich auch nichts. Und insofern, daran haben wir gearbeitet. Und vielleicht kann ich noch sagen, bei Peter Zadek, das haben Sie eben auch erwähnt, da war ich relativ kurz, weil ich gemerkt habe, Presseöffentlichkeitsarbeit für so ein Theater, das ist nicht mein Interesse, weil entweder möchte ich irgendwie beteiligt sein oder auch nicht. Was ich da aber gelernt habe, ist, dass Kultur Geld kostet. Also ich wurde gefragt, Zadek war gerade Intendant geworden und da brauchten sie Geld für eine Inszenierung, wie es euch gefällt. Und damit wollte er über die Dörfer gehen, so wie es in England gemacht wurde. Also erst nach Ratzeburg, dann nach Mölln, dann, ja, ich glaube, es war Ratzeburg und Mölln.
Gibt es Aufschrei jetzt in Ratzeburg und Mölln, weil sie die als Dörfer bezeichnen?
Nein, aber es war in England ja auch so, stimmt, natürlich nicht Dörfer. Ich meinte nur über die Dörfer gehen. Ja, genau, übers Land gehen, genau. Und da brauchte es Geld und dann habe ich mich einfach gekümmert um Firmen, die was mit Hamburg zu tun haben. Das war in dem Fall Becksbier, das war der Flughafen, das war Chiquita-Bananen von einer Hamburger Firma. Das war, ich glaube auch Vereins- und Westbank. Und dann hat Johannes Krützke, der Maler, der damals sein Bühnenbildner war, einen riesen Prospekt gemacht mit diesen ganzen Firmen drauf. Und es ist mir gelungen, innerhalb von, weiß ich, 4 bis 6 Wochen 30.000 Mark zusammenzusammeln. Das war so der Start.
Welche Erkenntnis haben Sie denn gewonnen? Wir haben ja über die Kulturerkenntnisse gesprochen und den Wandel beim Geldeinsammeln, weil Sie sind ja die oberste Geldeinsammlerin Ihrer Stiftung ja auch. Was gehört dazu?
Also ich könnte es nicht für mich selbst, sage ich jetzt mal, für meine Person. Das könnte ich nicht, aber ich glaube, wenn man den Menschen vermittelt, wie existenziell wichtig Kunst für uns, für die Gesellschaft, für die Stadt ist, für die Stimmung in der Stadt. Also ich glaube, es ist am besten, wenn man mit ihnen über Projekte spricht, die man vorhat oder eben sie bewegt, in einen Freundeskreis zu kommen. Oder, also es wird jetzt zu kleinteilig auch, aber ich glaube, das Wichtigste ist, sie von der Wichtigkeit von Kultur, von Kunst zu überzeugen.
Vom Kleinteiligen kommen wir ins Großteilige. Es geht nämlich um die Lieblinge, Hamburg-Lieblinge von Ihnen. Welches ist Ihr Lieblingsrestaurant?
Das Vienna.
Welche ist Ihre Lieblingsspazierstrecke?
Ganz klar Övelgönne. Ich bin oberhalb von Övelgönne aufgewachsen und da bin ich ganz viel. War ich ganz viel, bin ich ganz viel. Und von da aus kann man diese wunderbaren Containerschiffe wie Skylines vor sich herziehen lassen. Da sitze ich oft unten am Strand.
Welcher ist Ihr Lieblingspark?
Jenischpark.
Welches ist Ihr Lieblingsgericht aus Hamburg?
Ich liebe Fisch in allen Varianten und zum Beispiel Skrei oder Matjes, frischer Matjes.
Welches ist Ihr Lieblingslied über Hamburg?
An Ex, den Jungen mit dem Tüdelband.
Wir haben gerade schon ansatzweise darüber gesprochen. Sie sind in Hamburg-Othmarschen aufgewachsen. Was sind Ihre ersten Erinnerungen an diese Zeit, Ihre frühesten Kindheitserinnerungen?
Mein 4-jähriger Geburtstag, da wurde in unserer kleinen Stichstraße jenseits der Elbchaussee, sollte ein Haus gebaut werden. Ich erfuhr das, ging zu meinem Vater, war mit meinem funkelnagelneuen Holländer, der leider nicht ordentlich funktionierte, auf der Straße. Und ging zu meinem Vater und sagte, Papi, da hinten wird ein Haus gebaut. Da hat er gesagt, ja. Träum mal, hoffentlich nicht, also glaubt es mir nicht. Und da war ich ganz stolz, als ich erfuhr, 6 Wochen später, dass da wirklich ein Haus gebaut wurde, was leider sehr scheußlich war und die Straße nicht unbedingt beschönt hat. Aber das war ein wichtiges Erlebnis. Und dann war ein wichtiges Erlebnis das Hochwasser, und zwar 62, da war ich 6. Und da sind wir mit meinem Vater runtergegangen und kamen die Himmelsleiter wirklich nur halb runter. Und da schwamm eben alles herum, was man sich vorstellen kann. An Hölzern so. Und das hat mich, weiß ich noch, da sehe ich das Bild richtig noch vor mir, wie das da alles aussieht.
Ich könnte mir vorstellen, als Kind findet man das super, so am Wasser und so weiter. Als Teenager wird es dann vielleicht langweilig, oder? Wie haben Sie das erfahren?
Was ganz gut war, mein Vater wollte unten in Övelgönne wohnen und meine Mutter hat sich mit Händen und Füßen gewehrt, weil sie gesagt hat, ich habe keine Lust, die Kinder dann immer abends, wenn die ausgehen oder sowas, wie sollen die hier unten wieder runterkommen? Ich würde sagen, es gab ja sowas wie die Strandperle, die vor allen Dingen von meinen Eltern frequentiert wurde, ehrlich gesagt. Aber dieser Strom hatte schon was. Also meine Eltern kannten Peter Rühmkorff, den kannte ich dann auch. Er war ein sehr eindrucksvoller, toller Mann. Freunde von uns wohnen da unten in so einem alten Kapitänshaus, die wir ab und zu besucht haben. Aber in der Pubertät war es uninteressant, vollkommen richtig. Da war ich lieber im Mäthaus.
Im Mäthaus, am Valentinskamp. Ja. Das gibt's auch schon lange nicht mehr, deswegen muss man das mal kurz dazu sagen. Wie würden Sie denn Othmarschen beschreiben, jemanden, der jetzt damit gar nichts anfangen kann? Es gibt ja durchaus Stadtteile, St. Pauli, Blankenese oder aber auch Winterhude, da fallen einem sofort Bilder ein.
Was gut ist an Othmarschen ist, dass es halbwegs stadtnah ist. Also man ist in 20 Minuten in der Musikhalle ungefähr.
Ist ein bisschen wie mit Hannover, da erklärt man auch immer, ist nicht so weit nach Berlin und auch nicht so weit nach Hamburg. Ist Othmarschen ein bisschen das Hannover von Hamburg?
Ich würde sagen, Othmarschen ist ein Stadtteil, wo es angenehm ist, mit kleinen Kindern zu wohnen, was eben relativ stadtnah ist, wenn du auch Lust hast, mal ins Kino oder ins Theater zu gehen. Es ist eben Hamburgs Westen, es liegt an der Elbe, wobei Elbe ist mir viel näher als Alster, vielleicht weil ich da aufgewachsen bin, aber überhaupt, also so ein Strom, also diese Elbe, das hat für mich schon immer was gehabt, muss ich sagen. Liegt vielleicht auch daran, dass mein Vater war so ein großer Segler, ich gar nicht, ich war total seekrank ganz schnell, aber dieser Strom, der ja, bewirkt irgendwas in mir.
Jetzt wohnen Sie in Winterhude, da wäre die Alster quasi vor der Haustür. Treibt es Sie trotzdem dann immer an die Elbe noch?
Ja.
Und warum konnten Sie sich nicht durchsetzen, in Othmarschen zu bleiben? Oder war Winterhude einfach dann irgendwann attraktiver, wenn man selber Kinder hat? Oder die Wohnungssituation? Oder was hat Sie nach Winterhude getrieben?
Genau, das war die Wohnungssituation. Wir sind in eine Wohnung eingezogen, wo meine Großmutter schon seit 1936 wohnte. Und ehrlich gesagt, die Nähe auch zu allen Kulturstätten. Also mein Privatleben ist auch geprägt durch Theater, Konzerte, ganz viel Kino. Also wenn Sie mich jetzt nach meinen Hobbys fragen, das ist eigentlich ein Teil meines Lebens. Also Kultur ist wirklich ein
Sie
Teil.
Sie unterscheiden da gar nicht zwischen Hobbys und Beruf sozusagen. Das verschwimmt alles ineinander.
Das verschwimmt ineinander.
Gibt es denn trotzdem ein Hobby, wo Sie sagen, das hat jetzt erstmal gar nichts damit zu tun?
Also ich habe, weiß nicht, ganz gut Tennis gespielt, dann habe ich plötzlich immer ein dickes Knie gekriegt, aber das ist nicht, Hobbys sind einfach, wenn ich nicht arbeite, also ich habe eigentlich immer gearbeitet, also auch mit Kindern, also dann natürlich nur halbtags oder nur vierteltags oder so, aber Hobbys sind dann einfach in Ruhe lesen zu können, Freunde zu treffen, mal eine schöne Reise zu machen, ja.
Bevor es hier gleich weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. Mein Arbeitstag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis samstags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Oder ganz neu, der Zeit Hamburg Elbvertiefungspodcast zum Wochenende. Hört mal rein. Aufgewachsen in Othmarschen? Jetzt lebend in Winterhude, fühlen Sie sich so richtig als Hanseatin?
Es kommt darauf an, was Sie mit dem Begriff Hanseatin verbinden.
Das dürfen Sie jetzt mal interpretieren. Wo reißen Sie möglicherweise aus und sagen, das ist so wenig hanseatisch an mir? Unpünktlichkeit oder so? Also, keine Ahnung.
Also ich würde sagen, wenn ich jetzt meine Freundinnen frage, dann sagen die immer, wenn man hier ankommt in Hamburg, dann ist es ganz schwierig, weil viele Hamburger sehr borniert, sehr engstirnig sind oder waren zumindest. Und ich glaube, das bin ich nicht. Ich glaube, ich bin relativ offen und neugierig auch auf die Welt und auf alles. Ich glaube, Hamburger, aber wenn man Hamburger näher kennt, also ich bin natürlich in einer sehr privilegierten Situation. Das heißt, ich habe das so natürlich nie erlebt, wie es ist, hier anzukommen. Ich glaube, es ist sicher leichter, in Köln oder in München anzukommen, weil die Leute qua Temperament irgendwie auch offener sind. Und hier ist es so, das hat sich sehr geändert jetzt seit 20 Jahren durch die Zugereisten. Also als ich 18 war, gab es eigentlich auch kaum Restaurants mit Tischen vor der Tür. Das gab es einfach nicht. Das fing dann hier in der Schanze an. Sind wir immer in die Schanze gefahren, haben hier einen Kaffee getrunken, vorne bei dem Portugiesen. Das gab es. Das war das Erste. Da gab es auch einen italienischen Supermarkt. Das war sensationell toll. Das gab es sonst nirgendwo. Und ich denke aber, wie gesagt, durch die Zugereisten gibt es jetzt eine gewisse Offenheit. Was es immer noch nicht gibt, was ich schade finde, ist, und eben anders zum Beispiel als in München, dass du in ein Restaurant reinkommst und dass da ein großer Tisch ist und da sitzen schon zwei und man setzt sich einfach dazu.
Aber da würde sich ja in Hamburg niemand zusetzen. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass ich irgendwie, wenn man mit zwei oder vier Leuten an einem Achter- oder Zehnertisch saß, dass wir einfach den ganzen Abend da bequem alleine weiter sitzen konnten, weil das kommt für Hamburgerinnen und Hamburger selten in Frage, sowas.
Sind Sie Hamburger?
Nein, ich bin Hannoveraner, aber ja, ich meine es ja vor Ort sozusagen.
Ja, genau. Ja, leider ist es wohl noch so. Sie haben vollkommen recht. Und man kann nur hoffen, dass sich das weiter verändert. Und ich denke,
ja, sicher.
Das, was jetzt sich hier entwickelt, das entwickelt sich durch die Zugereisten.
Also allein durch Restaurants wie The Table beispielsweise lernt man ja auch mal gemeinschaftlich, auch auf hohem Niveau, zusammen an einem Tisch zu sitzen, weil da gibt es ja nur einen Tisch mit 24 Plätzen. Sie sind dann nach dem Abitur in ein SOS-Kinderdorf nach Mexiko gegangen. Hat Sie das dann tatsächlich so weltoffen gemacht und vielleicht dann auch diese Toleranz, die Sie beschreiben?
Ich hatte das große Glück, ich war auf dem Christianeum und war, glaube ich, der dritte Mädchenjahrgang. Und wir hatten tolle Lehrer. Wir hatten Lehrer, die sehr progressiv waren. Wir hatten auch noch einen Alt-Nazi, der dann zum Glück auch irgendwann aussortiert wurde. Aber ich glaube, diese Schule, die war ein großes Glück für uns, weil es sehr progressiv war. Weil wir waren der erste Jahrgang mit so einer Oberstufenreform und wir hatten sehr gute Deutschlehrer und wir konnten diskutieren und haben uns viel beschäftigt auch, zum Beispiel mit dem Dritten Reich. Und ich glaube, vielleicht sogar diese Schulzeit hat mich dazu gebracht, in die Welt hinauszugehen und zu kapieren, dass das hier nicht der Nabel der Welt ist. Und eigentlich wollte ich zu Mutter Teresa und da haben meine Eltern gesagt, vergiss es. No way, da zahlen wir dir keinen Cent von dem Flug. Und ich habe dann gejobbt in einem Modeladen in der Mönckebergstraße und habe mir einen Teil meines Fluges selbst erjobbt sozusagen und einen Teil haben meine Eltern gezahlt. Und dann habe ich mich eben beworben im SOS Kinderdorf in Mexico City.
Sie haben das Christianeum angesprochen. Ich habe gerade eben überlegt, meine Klassenfahrten gingen dann beispielsweise nach Berlin oder auch mal nach Hamburg. Wo fährt man denn eigentlich von Hamburg aus zu Klassenfahrten hin? Dann eher aufs Land oder an die See oder wo fährt man dann vor allen Dingen auch von so einer Schule aus zu Klassenfahrten?
Also wir haben leider nur, weil es ziemlich chaotisch war mit dieser Oberstufenreform, wir haben nur eine Klassenfahrt gemacht in der 6. Klasse. Das war nach Purunklend, nach Sylt. Mhm. Und das kannte ich, Sylt kannte ich gut, weil ich hatte früher ganz doll Neurodermitis und wir waren immer auf Sylt, meine Familie und ich. Mhm.
So, und dann ging es nach Mexiko. Was wusste man damals denn über Mexiko? Ich sag mal, gab kein Internet, es gab diese Vernetzung nicht. Im Grunde hat man dann ja in den Dirke-Weltatlas reingeguckt und geschaut, wo Mexiko ist. Wie kam man auf die Idee, sich in Mexiko zu bewerben?
Also ich habe mir dann eben überlegt, SOS Kinderdörfer, weil ich die Idee wichtig fand, dass Waisenkinder die Möglichkeit kriegen, in familiären Verhältnissen aufzuwachsen. Und es gab verschiedene SOS-Kinderdörfer in Südamerika. Ich wollte halt wirklich raus. Mhm. Und ich habe, weiß ich, 9 Jahre Latein gehabt und habe dann hier so einen Schnellkurs Spanisch gemacht und war relativ schnell einigermaßen fit in Spanisch. Und Mexiko hat als erstes geantwortet, ehrlich gesagt. So kam ich nach Mexiko. Und ich habe da aber auch gleich eine etwas schräge Erfahrung mit dieser Señorita Maldonado gemacht. Das war die Leiterin dieses SOS-Kinderdorfes. Eine Mexikanerin. Ich war 19, die war, weiß nicht, 45. Und die wollte mich dann gleich der deutschen Community vorstellen. Das habe ich abgelehnt. Weil ich natürlich auch durch meinen vernünftigen Geschichts- und Gemeinschaftskundeunterricht darüber informiert.
Ahnten, was da für Leute nach Mexiko übergesiedelt sind.
Genau. Habe ich einfach nicht gemacht. Und ich bin dann auch, ich habe nach einem halben Jahr dieses SOS-Kinderdorf verlassen und bin nach Cuernavaca gegangen, in eine Cooperativa, Madre Terra. Und da habe ich dann viel mit indigenen Frauen gearbeitet. Und wir haben gemeinschaftlich ein Restaurant gemacht und hatten einen eigenen Ejido, das ist ein vom Staat gepachtetes Feld, und haben ausprobiert, was man, wie man, also welche vegetarische Küche was man da entwickeln kann, was man machen kann, haben die ersten wunderbarst gepressten, frischen Säfte gemacht. Und
wir reden über die 70er, wo sie über vegetarische Küche nachgedacht haben. Ja. Das muss man ja nochmal dazu sagen. Ja. So, dann ging es aber wieder nach Hamburg und eigentlich gab es nur noch den Abstecher nach München. Sie sind Hamburg sehr treu geblieben. Wäre München nicht auch eine schöne Alternative gewesen oder hätte da die Strandperle gefehlt oder was?
Nee, es wäre sogar mit Sicherheit eine schöne Alternative gewesen. Also ich war in München dann bei Harpers Bazaar und wechselte dann nach Hamburg zu Architektur und Wohnen und wurde dann schwanger. Und da habe ich meinen Mann, der ja da schon als freier Regisseur arbeitete, gefragt, also haben wir besprochen, hat er mir sozusagen freigestellt, wo wir leben. Und da meine Eltern hier waren, habe ich gesagt, im Moment wäre es eigentlich ganz gut Hamburg als Base.
Und ich glaube auch die Mieten waren damals dann in den 80ern viel günstiger hier in Hamburg als München. Ich glaube München war damals, schon, also heute auch, aber unerschwinglich, oder?
Mein Mann hatte noch eine Wohnung in München, weil der war ja vorher in München gewesen, also irgendwo, aber im 4. Stock in Haidhausen, eigentlich wirklich sehr schön.
Oh ja.
Ja.
Mittendrin.
Ja, mittendrin. Aber es war so, dass ich dachte, das ist einfach gut, meine Eltern, zu denen ich einen engen Draht hatte, in der Nähe zu haben, wenn ich jetzt Kinder in die Welt setze. Und da er wirklich so Vorbereitung, Film und Nachbereitung dann immer mal 3 Monate am Stück nicht da war, war Hamburg eigentlich eine gute, also in dem Fall ein guter Platz. Sonst hätte ich mir durchaus vorstellen können, auch woanders zu leben.
Gäbe es noch andere Alternativen als München? Gab es Städte im Verlauf des Lebens, wo Sie gesagt haben, ach Mensch, hier ist auch schön?
Ja, wir haben mal überlegt, Berlin.
Wie alle, die irgendwie in der Kultur arbeiten?
Ja, aber da hatte ich schon meinen Job hier bei der Kulturstiftung. Da habe ich mir gedacht, nee, den gebe ich jetzt nicht auf. Und das war ja auch noch vor den Zeiten, wo man perfekt vernetzt von überall eigentlich arbeiten kann. Insofern haben wir es immer weiter so gemacht. Aber bei meinem Mann entdecke ich jetzt, dass der schon, dass dieses München und dieses Bayern, das sind einfach seine Wurzeln. Und mal sehen, ob wir irgendwann dann vielleicht doch nochmal wieder da irgendwie landen. Keine Ahnung.
Das können Sie sich vorstellen. Schöne Biergarten.
Schönen Biergarten. Ja, aber jetzt, da kommt jetzt das Problem mit Miete. Also da kannst du ja Mieten wirklich gar nicht mehr bezahlen. Also weiß ich nicht.
Ja. Was fehlt Ihnen denn in Hamburg? Also ich sag mal, Hamburg ist Ihnen ja offensichtlich genug. Sie sind ja jetzt lange genug hier. Gibt es trotzdem etwas, wo Sie sagen, ach, das wäre jetzt schön, wenn wir dieses, jenes und das noch hätten? Viele sagen ja, also die im Süden aufgewachsen sind, die Berge fehlen. Aber man kann auch nicht alles haben.
Also was wir ab und zu machen und was mir ganz wichtig ist und was mir wahnsinnig gut tut, dass man einfach mal 3-4 Tage rausgeht, ganz gleich wohin. Also wir sind ab und zu in Paris oder wir sind in eben auch in München oder wir sind in ganz viel in Berlin. Jetzt auch dadurch, dass ich da jetzt gerade, dass meine Tochter irgendwie ein kleines Enkelkind in die Welt gesetzt hat, aber eben auch um Sachen anzugucken, um in Ausstellungen zu gehen, Gallery Weekend zum Beispiel. Zu sowas fahre ich dann und das ist einfach inspirierend und gut. Das sind dann meistens so Städtereisen, die, ja, was hat Hamburg nicht? Ach, Hamburg ist einfach, weißt du, Hamburg ist nicht, oder sagen wir mal noch nicht, ist nicht die Stadt, die wirklich inspirierend ist. Also anders als Berlin, denke ich jetzt mal, für Künstler.
Aber Kultur ist doch inspirierend. Fehlt uns auch Kultur?
Nee, ich glaube, es gibt ein gutes kulturelles Angebot, aber es ist irgendwie... Es könnte noch mehr sein. Also es gibt wenige junge Galerien zum Beispiel. Es gibt mal temporäre Kunsträume, aber da ist noch ordentlich Luft nach oben.
Warum ist das so? Also ich sag mal so, das Geld ist ja hier. Es würde genügend Leute geben, die auch, die haben ja alle irgendwie Bilder an den Wänden hängen. Das kann ja auch nicht an den Gewerbemieten liegen, weil die sind ja in Berlin auch mittlerweile so hoch.
Ja, es hat sich geändert. Also so vor, weiß nicht, sagen wir mal 5 bis... So, also bis vor 5-6 Jahren war es schon so, dass viele Künstler abgewandert sind nach Berlin und vor allem nach Leipzig, weil es da noch günstiger war. Ich glaube, es liegt daran, dass hier die Mieten, also es gibt eine gute interdisziplinäre Szene, die, glaube ich, auch ganz gut miteinander vernetzt ist. Das sind so die Leute, ja, die wir auch unterstützen. Aber die Mieten sind einfach zu hoch. Die Mieten für Ateliers, für Übungsräume. Und darum ziehen die dann doch noch ab irgendwohin, also Richtung Osten oder so. Also Hamburg hat so viel zu bieten und Hamburg hat einen hohen Leerstand und ich würde sehr dafür kämpfen wollen. Da gibt es ja mittlerweile auch, es gibt ja die Kreativgesellschaft, die dann sowas wie Karstadt Sport umgewandelt hat. Und es gibt eine Reihe auch von Genossenschaften oder genossenschaftlich organisierten Künstlern, die tolle Sachen machen. Aber es gibt zum Beispiel die Wiese, diesen Ort, wo Künstler dann, das unterstützen wir auch, wo die proben können und mit einer Spende, die wir zusammen mit einer Bank machen, dann für die Hälfte der Miete proben können. Aber das sind alles noch, das sind so Einzel.
Gibt es da eine Wechselwirkung zwischen Galerien und Museen? Sprich, sind die Museen auch so wenig inspirierend?
Nein, das haben Sie mich jetzt missverstanden. Also ich habe nur gesagt, Hamburg im Verhältnis zu Berlin ist nicht die Stadt, die flirt. Hamburg hat durchaus inspirierende Punkte.
Aber sind wir an der Stelle zufrieden oder zu früh zufrieden?
Ich glaube, es wäre wichtig, an der Stelle noch mehr zu tun. Ich glaube, Hamburger sind durchaus auch begeisterungsfähig. Das erlebe ich ja immer wieder. Also auch Hamburger Kaufleute. Bestes Beispiel Elbphilharmonie. Das Christoph Lieben-Seuter gelungen ist, schon bevor die Elbphilharmonie stand, die Zahl der Konzertbesucher zu verdreifachen in dieser Stadt oder so ungefähr. Das war großartig.
Aber es ist ja auch immer wieder so, dass Potenzial immer wieder hier aus der Stadt weggeht und das hat dann weniger was mit Mieten zu tun. Also ein Daniel Richter beispielsweise, Jonathan Mese oder viele andere Künstler, wenn die es dann geschafft haben, sind sie weg.
Gut, das ist aber ganz oft so leider auch bei jungen Künstlern, wenn ihnen eine gute Galerie vor der Nase rumwählt, dann gehen sie auch weg. Daniel Richter fand ich extrem schade, weil der war ja in der Admiralitätsstraße und auch Jonathan Mese bei Harald Falkenberg so, die sind halt dann erst nach, also Mese nach Berlin und Richter dann nach Wien. Vielleicht, weil die Kunstszene da interessanter ist, weil die größer ist. Also zum Beispiel Marie Becker, die hatte eine sehr gute kleine Galerie 14a in der Pohlstraße. Und die hat jetzt gerade zugemacht, weil sie auch das Gefühl hat, hier sind zu wenig junge Kunsträume. Also die hat das Gefühl, sie muss sich erstmal wieder neu sortieren, neu orientieren. Also ihre Galerie online besteht weiter, aber der Raum in der Pohlstraße, der existiert nicht. Und ein Grund eben auch sind die fehlenden Mitbewerber der jungen Galerien. Und wenn Sie mich jetzt fragen, warum, ist das schwer zu erklären. Also ich weiß nur, in Berlin gibt es deutlich mehr und auch in München gibt es deutlich mehr. Also ist die Szene der jungen Galerien größer. Und das, obwohl zum Beispiel bei uns die HFBK wirklich gut ist. Also da sind interessante Professoren und also es gibt auch lange Wartelisten bei guten Professoren. Das ist was ganz Tolles eigentlich. Ich glaube tatsächlich, es liegt in erster Linie an wenigen Orten, wo man sich vielleicht so zusammentun kann, wo man sich treffen kann. Das ist der Kunstverein, das ist dann der Harburger Kunstverein auch so ein bisschen. Aber es fehlt so ein bisschen an offenen Räumen, wo man sich vielleicht austauschen kann oder so. Und mit Sicherheit sind es die Preise. Also Hamburg ist schon eine teure Stadt. Nicht so teuer wie München, aber ja. Und es gibt zu wenig. Es gibt zu wenig Atelierräume. Und diese ganzen jungen Künstler, die Selbstständige oder die so Kunsträume oder Projekträume machen, die kämpfen von einem Monat zum nächsten.
Wir kommen zu den Fragen der anderen Leute. Hören da mal rein.
Liebe Frau Engelschall, hier spricht Frin Habel von der Carsten-Janke-Konzertdirektion. Mich würde interessieren, was das beste Konzert war, das Sie bisher erleben durften.
Nicht mal eingeschränkt, kann Klassik sein, Rock, Heavy Metal vermute ich ja vielleicht.
Ich war jetzt gerade vor 4 Wochen hier in Hamburg, auch in der Elbphilharmonie bei André Heller, der das erste Mal nach 32 Jahren wieder auf der Bühne gesungen hat und der ja ein wahnsinnig gutes Gefühl hat, junge Musiker um sich herum einzuladen. Und da gab es eben eine tolle junge, also er war toll, Er hat Bob Dylan gesungen und sie war großartig. Das ist diese Anna Mabu, die ihr vorhin gespielt habt. Ich bin im Werden und das war smashing.
Herrlich. So, wir hören rein nochmal bei der nächsten Frage.
Moin, Frau Engelschall. Hier ist Kerstin vom Erikas Eck. Bei uns sind ja Mettbrötchen so die Frühstücksrenner. Aber wie sieht denn Ihr Frühstück aus?
Erikas Eck kennen Sie? Ein Ort, der Tag und Nacht belagert wird von Nachtschwärmern oder aber auch Taxifahrern hier in der Schanze. Und direkt am Schlachthof liegend gibt's da vor allen Dingen Mettbrötchen, haben sich aber auch auf die modernen Zeiten eingestellt. Gibt auch Marmelade und Käse.
Also, ehrlich gesagt, ich esse immer nur Obstsalat.
Ja?
Selbst geschnibbelt.
Oh, okay. Und dann mit ordentlich Apfel aus dem alten Land.
Ganz genau.
Okay, haben wir das auch. Wir haben ja darüber gesprochen, was jetzt fehlt in der Kulturszene beziehungsweise in der Galerieszene. Sie haben gerade eben sehr von der Elbphilharmonie geschwärmt. Gibt es denn noch etwas anderes, wo Sie sagen, boah, da bin ich so stolz drauf, dass das hier in Hamburg funktioniert, dass das in Hamburg ist? Muss gar nicht unter dem Kulturaspekt sein. Kann auch, keine Ahnung, das Miniaturwunderland sein oder die OMR oder wie auch immer.
Ich glaube einfach, was in Hamburg toll ist, sind die, also zum Beispiel auch Kampnagel, sowohl Amelie Teufelhardt wie auch Andras Schiebold, der dieses Sommerfestival macht.
Wunderbares Team.
Ein wunderbares Team, die finde ich absolut großartig. Und mit denen arbeiten wir auch eng zusammen und da habe ich die tollsten Choreografien gesehen. Sabi Larbi Chakaoui zum Beispiel. Dieser algerisch-niederländische Choreograf oder neulich Sascha Walz. Dann ehrlich gesagt auch Schauspielhaus, dieser antiken Zyklus von Karin Bayer. Weiß nicht, ob Sie den schon gesehen haben.
Nee, gesehen nicht, aber ich habe gelesen und ich glaube denen, die darüber geschrieben haben.
Dann sehen Sie ihn mal, also den gibt es jetzt irgendwie nochmal Ende, ich glaube Ende diesen Monats oder so, Nochmal alle. Fantastisch, über Themen. Und das ist so, das sind dann immer so, weiß ich, eine Stunde zehn. Und da wird die Geschichte von Theben erzählt und das hat so viel Heutiges, das ist eine große Lust.
Sie haben ja gerade das Sommerfestival auf Kampnagel angesprochen, kommt immer im, ich glaube, August, September, immer zu einem bestimmten Zeitpunkt. Gibt es noch weitere so Höhepunkte im Kulturkalender, wo Sie sagen, da gehe ich nicht dran vorbei, da gehe ich hin, weil mich das immer wieder begeistert, inspiriert, wie auch immer?
Also Sommerfestival ist ganz vorne da für mich, aber auch es gibt ein Festival der freien Szene, Hauptsache frei. Die haben sich jetzt gerade umbenannt, aber den neuen Namen habe ich im Moment nicht im Kopf. Die haben keinen festen Termin, aber da werden oft sowohl Performances wie auch Inszenierungen der freien darstellenden Szene gezeigt. Und das ist toll, ist auch wichtig irgendwie. Dann ist es auch immer wieder Elbphilharmonie. Das ist jetzt das Musikfest zum Beispiel. Tolle Sachen.
Mhm. Wir kommen noch mal ganz kurz zu Ihrer Ausbildung, Weiterbildung. Sie haben Germanistik und Geschichte studiert, haben dieses Studium aber unterbrochen für ein Volontariat bei der Bild-Zeitung. Wie haben Sie damals die Bild-Zeitung erlebt? Ich sag mal so, wenn man heute hier in der Schanze auf offener Straße sagen würde, man würde für die Bild-Zeitung arbeiten, dann würde man wahrscheinlich nicht nur Applaus bekommen. Wie haben Sie das damals erlebt?
Das war für mich eine Herausforderung. Ich wollte lernen, wie man es macht und auch, wie man es nicht macht. Und ich war in der Chefredaktion, also einmal war ich in der Hamburg-Redaktion und dann war ich in der Chefredaktion bei Günter Prinz, der die höchsten Auflagen irgendwie hinkriegte. Und ich war da 1,5 Jahre und dann bin ich da raus. Ich glaube, dass ich da handwerklich ganz viel gelernt habe. Ich bin danach dann zur Szene Hamburg gegangen.
Von der Bild zur Szene Hamburg?
Ja, ganz bewusst.
Einmal von, ich sag mal, vom konservativen Lager direkt in das linksgrün versiffte Lager, sage ich mal.
Ja, nee, ganz bewusst, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss ganz klar, also ich bin da nicht, ich war bei der Bild-Zeitung nicht aus politischen Gründen, sondern ich war da einfach, um zu lernen. Und ich habe auch so Schlagzeilkonferenzen und sowas miterlebt, also wo mir die Haare zu Berge gestanden haben. Aber die Professionalität, mit der die das gemacht haben, die hat mich schon, das war schon wichtig, das einmal zu kapieren, wie so ein Blatt entsteht. Und ich war dann auch unten im Blei, also zu der Zeit wurde in der Kaiser-Wilhelm-Straße unten angedruckt und habe dann auch mitgekriegt, es waren hinreißende Schriftsetzer da unten. Mhm. Ganz tolle Menschen, ehrlich gesagt. Und insofern war das schon wichtig, einmal zu kapieren, wie so Boulevard entsteht. Und dann habe ich mir gedacht, so cut, bin da weiter an die Universität gegangen und bin dann zur Szene gegangen und habe für die frei geschrieben.
Ist das ein Magazin, die Szene Hamburg, die Sie noch im Abo haben oder noch regelmäßig reinschauen? Und welche Magazine und Zeitschriften haben Sie tatsächlich noch im Abo?
Ich habe im Abo haben wir nur Süddeutsche und New Yorker. Szene Hamburg gucke ich mir ab und zu an, aber...
Gibt es keinen richtigen Bezug dazu?
Nee, long time ago.
Wie informieren Sie sich denn hier in der Stadt und übers Weltgeschehen? Ist das nur noch digital übers iPad oder gehört da auch noch 20 Uhr Tagesschau oder 19 Uhr heute zu?
Also wir haben im Büro natürlich das Hamburger Abendblatt online und zu Hause schaue ich ab und zu mal die Tagesschau, wenn ich zu Hause bin.
Ja.
Auf meinem kleinen, also wir haben gar keinen großen Fernseher zum Beispiel zu Hause.
Nein?
Nee, müssen wir uns jetzt mal wieder anschaffen.
Das heißt, Sie gucken auch Tatorte oder ähnliche Dinge, die Ihr Mann ja auch verantwortet, gar nicht auf dem heimischen Fernsehen.
Nee, wir bemühen uns, das auf dem Beamer bei Freunden anzugucken dann.
Ach, Sie gehen dann zu Freunden zum Fernsehen gucken?
Ja, wenn der Film rauskommt, ja.
Ja.
Also mal sehen, vielleicht schaffen wir uns jetzt auch mal einen Beamer an. Das ist genau, kleiner Diskussionspunkt, aber sollten wir vielleicht.
Ja. Wie fest sind Sie denn in dem Werk Ihres Mannes? Also ich sag mal, für mich bekannt vor allen Dingen ja als jemand, der wirklich gute Fernsehunterhaltung macht, unter anderem sehr viele Tatorte ja auch gemacht hat. Sind Sie so eine Tatortguckerin und schauen jeden Sonntag?
Gar nicht.
Auf Ihrem viel zu kleinen Fernseher?
Also mein Mann hat, ich denke mal, der hat ja Emé und Jaguar gemacht.
Oh ja.
Der hat hat drei sehr schöne Kinofilme gemacht. Emé und Jaguar, Anonyma und September.
Mhm.
Episodenfilm Deutschland. Nach dem 11. September und dann hat er Bella Block begonnen. Also war so die ersten drei Bella Blocks hat er, glaube ich, gemacht. Und dann eben viele freie Fernsehspiele und ein paar München-Tatorte und eben den Nürnberger Tatort. Nee, wir gucken eigentlich ganz wenig fern, um es Ihnen ehrlich zu sagen. Also Tatorte gucke ich eigentlich meistens nur die Filme von meinem Mann.
Sprechen wir mal über Ihre Arbeit in der Kulturstiftung. Das hört sich ja erstmal recht elitär an. Ist das ein Klischee, was Sie ärgert, was vielleicht auch so eine Hürde aufbaut, weil man vielleicht einfach nur erstmal so Gedanken hat, freie Kunstszene, reiche Leute, die da Geld reingeben, die sich vielleicht auch mit Kultur schmücken. Das sind ja alles so Schlagzeilen, die da so irgendwie entstehen. Wie würden Sie es für sich erklären?
Also ich würde sagen, nein, es ist nicht elitär, sondern es ist einfach, die Situation ist die, dass die Kulturstiftung an Kapital viel zu wenig hat. Und dass darum immer die Schere da ist, dass wir wirklich jeden Cent, den wir vergeben, akquirieren müssen. Und das macht es nicht leichter, aber dass diejenigen, die wir unterstützen, das ist null elitär. Das ist die freie Kunstszene unserer Stadt. Gar nicht elitär. Die können sich dreimal im Jahr bei uns bewerben. Und seit der Pandemie online, was das Ganze sehr, sehr vereinfacht. Und wir kriegen ungefähr, weiß ich, 300 bis 350 Anträge im Jahr auf den Tisch. Und im letzten Jahr konnten wir davon, glaube ich, 190 unterstützen. Ich glaube, dieses Elitäre kommt dadurch, dass es eine Stiftung ist. Also, dass Leute manchmal nicht wissen, was ist denn eigentlich eine Stiftung? Dieses Gefüge, wo Geld für die Ewigkeit angelegt wird und wo man nur von den Renditen fördern darf. Aber wie gesagt, unsere Krux ist, dass wir viel zu wenig Stiftungskapital haben. Und daraufhin haben wir sind sehr gut vernetzt. Wir arbeiten sehr viel zusammen mit anderen großen Stiftungen auch. Wir sind, glaube ich, flexibel und schnell, wenn es darum geht, beispielsweise, also wenn es gesellschaftlich virulente Themen gibt, dann sagen wir natürlich, jetzt müssen wir was tun. Der Bundespräsident Joachim Gauck hat es mal ganz schön formuliert und hat gesagt, dass das Stiftungskapital durchaus auch Risikokapital sein kann. Und dass Stiftungen nicht nur herumexperimentieren dürfen mit ihren Mitteln, sondern sie sollten es eigentlich tun. Und in dem Sinne, finde ich, ist es wichtig, dass man immer wieder guckt, wo fehlt was, wo sind Bedarfe, wo kann man was tun. Und so haben wir eben 2015 haben wir einen Hilfsfonds initiiert, Freiräume, in der Zeit der großen Flüchtlingsströme. Das haben wir 2 Jahre gemacht und eben auch immer wieder mit befreundeten, in Anführungsstrichen, Stiftungen, also der Körber-Stiftung, der Töpfer-Stiftung, der Klausen-Simon-Stiftung. Also es ist so ein Verbund, gemeinsam erreichen wir mehr und natürlich auch mit Unternehmen und mit großzügigen Förderern. Und dieses Netzwerk, das haben wir in den letzten Jahren wirklich weiter ausgebaut. Und dadurch, dass wir dann auch, wir haben oft gute Ideen, auch gemeinschaftlich, also wie gesagt, erst haben wir diesen Fonds Freiräume für kulturelle Projekte mit Geflüchteten gemacht, dann kam die Pandemie, dann haben wir innerhalb von 0,nix einen Fonds auf die Beine gestellt, Kunst kennt keinen Shutdown, weil es war so, die Pandemie brach aus und die Künstler riefen uns an und sagten, wir können weder unserer Künstlerei nachgehen, noch können wir in der Gastronomie mehr arbeiten, kein Ausstellungsaufbau, keine Messearbeit, gar nichts. Wir wissen nicht mehr, wie wir unsere Miete bezahlen müssen. Und da habe ich mich an Ostern 2020 hingesetzt und da haben wir wirklich innerhalb von 5 Werkstagen die ersten 500.000 Euro akquiriert.
Hui.
Ja. Und dann innerhalb desselben Jahres die nächsten 500.000 und da waren viele Stiftungen dabei und aber eben auch Leute, die unsere Arbeit gut finden. Also auch Unternehmen, auch private Förderer. Mhm. Und das ist toll. Also toll ist dieses Gefühl zu wissen, wenn es wirklich wichtig ist. Und da sind Hamburger toll. Ich kann Ihnen nur sagen, das bürgerschaftliche Engagement in dieser Stadt ist großartig. Ich möchte diese Stiftung in keiner anderen Stadt führen müssen. Weil das würde in Berlin nicht so funktionieren, glaube ich. Und ich könnte mir vorstellen, auch in München nicht so funktionieren.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass das alles wunderbar ist. Meine Frage wäre gewesen, bei sehr vielen Kultureinrichtungen, egal ob sie Clubs sind für ganz junge Leute, die Museen, Kinos, Theater, hatten nach der Pandemie, haben erstmal alle tief Luft geholt und waren froh, dass sie wieder auf die Bühnen konnten, haben aber festgestellt, dass die Zuschauersäle erstmal leer bleiben. Ich glaube, es hat sich jetzt ein bisschen eingependelt. Wie war das denn mit der Bereitschaft der Mäzene und Leuten, die ihnen Geld geben? Hat das auch erstmal nachgelassen, weil die gesagt haben, so jetzt muss ich mich erstmal wieder um meinen Krams kümmern? Oder ist das gleichbleibend hoch und gut gewesen?
Aber wir haben wirklich Glück gehabt. Es ist eigentlich, in der Pandemie war es sensationell. Also wir haben 2021, glaube ich, insgesamt hatten wir noch nie, ich glaube, 5,6 Millionen an Spenden eingenommen. Das gab es noch nicht. Also das waren aber diese ganzen Hilfsfonds. Das war erst der Hilfsfonds Kunstkenntnis.
Wie viel nehmen Sie jetzt so in normalen Jahren ein? Also normal ist ja nichts mehr.
Nee. Aber auch sehr gut, im letzten Jahr 1,4 Millionen.
Mhm. Aber das ist so eher die Flughöhe.
Das schaffen wir in normalen Jahren. Mhm. Ja, das ist eher die Flughöhe, vollkommen richtig. Mhm.
Und
das war eben so, wissen Sie, es war die Pandemie, wir haben diese Millionen ungefähr eingenommen und dann kam das Ehepaar Otto, Dorit und Alexander Otto, und sagten, super, was ihr da macht. Die hatten da auch eingezahlt und haben gesagt, wir tun nochmal eine Million um drauf.
Okay.
Und dann hatten wir einen zweiten Hilfsfonds, Kultur hält zusammen.
Ja.
Und auf die Art, das waren die ersten 2 Millionen. Und dann kamen noch Stipendien von der Stadt, die sagten uns, ihr macht das so gut, macht das bitte auch noch. So kam es zu dieser Irrsinnsumme von 5,6 Millionen.
Mhm.
Aber das war toll, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass es gibt ja viele Menschen, das war so in meiner Anfangszeit, habe ich das erlebt, für die ist, war ja Kultur so ein Sahnehäubchen. Weißt du, kannst du notfalls auch entsorgen.
Mhm.
Und ich glaube, auch das Verständnis hat sich eigentlich verändert. Also ich glaube, es ist so wichtig, dass die Leute verstehen, was Kultur uns allen, also was Künstler uns schenken, dass die uns nachdenklich stimmen, dass sie uns glücklich machen können, dass sie dafür sorgen, dass wir uns auch mit Krisen, mit Katastrophen beschäftigen. Also wenn ich jetzt zurückgucke, diese ganzen Anträge, die wir immer kriegen, dreimal im Jahr, die Künstler beschäftigen sich, ich würde sagen, seit 10 Jahren mit Krisen, mit Gender, mit, also im Grunde wie Seismografen. Also man hat das Gefühl, dass die alles ein bisschen vorwegnehmen. Also bevor es ausgesprochen wird, beschäftigen die sich schon damit. Und das ist für uns alle natürlich von großer Wichtigkeit.
Jetzt haben Sie gerade Familie Otto angesprochen, explizit Alexander und Dorit Otto. Ist es nicht am Ende aber trotzdem so, dass immer wieder die gleichen Leute hier Impulse geben, was so Mäzenatentum angeht? Da sind ja immer wieder die gleichen Namen auch im Spiel. Wenn ich bedenke, dass wir über 1000 Einkommensmillionäre haben, das heißt, sie kriegen jedes Jahr ein Einkommen von mindestens 1 Million Euro, ist es nicht doch so wenig? Weil ich denke ganz häufig, hier gibt es so viel Not in der Stadt und es wird gleichzeitig immer gesagt, bürgerliches Engagement ist so großartig. Das sehe ich aber tatsächlich ganz häufig immer nur von den gleichen Namen irgendwie, die sich darum sorgen, oder sehe ich das komplett falsch?
Nee, das ist so. Ich glaube, es gibt einen großen Teich von 700 bis 800 Menschen in dieser Stadt, die auch immer wieder angesprochen werden. Das ist so. Das glaube ich auch.
Ist das dann Ihre Kunst, vielleicht auch die restlichen Einkommensmillionäre noch rauszufinden? Und wie sieht so eine Arbeit aus? Also lesen Sie sich dann regelmäßig die Wirtschaftswoche durch, um dann zu sagen, ah, da ist wieder einer, den rufe ich mal an?
Nein, ich weiß einfach von vielen Leuten, die wir jetzt an unserer Seite haben. Und manchmal kommen durch so Geschichten, zum Beispiel durch einen Artikel im Hamburger Abendblatt, als es da um Kunst kennt keinen Shutdown ging, der kam kurz vor Weihnachten raus. Und da haben wir dann auf einmal Spenden gekriegt von irgendwelchen, ganz toll, von Apotheken, die furchtbar viel Geld gekriegt hatten für diese Masken. Mhm. Und von, also da gab es neue Förderer. Aber ansonsten haben wir da im Moment kein, also nicht so ein Konzept, dass ich ganz gezielt gucke, wer ist wo und wen kann ich noch ansprechen. Also das ergibt sich bis jetzt immer durch Förderer, die wir schon haben, und daraus entstehen neue Förderer. Wir machen ja diese, also auch um Gelder zu akquirieren, so eine große Benefizveranstaltung, dieses Stiftermahl, und da laden dann Förderer von uns und vielleicht Incoming-Förderer ihre Freunde ein, und dadurch entstehen dann auch wieder neue Förderer. Also wir lassen uns immer was einfallen, und da gibt es dann Kulturerlebnisse, die man nicht kaufen kann, die wir versteigern, und das sind dann die nächsten 120.000 Euro an diesem Abend und. Also, und wir machen zum Beispiel im Hansa-Theater Anfang des Jahres immer eine Veranstaltung, wo wir Ausschnitte aus Projekten, aus Förderprojekten zeigen, damit die großzügigen Förderer mal sehen, was wir eigentlich mit ihrem Geld machen.
Sie haben Alexander Otto ja angesprochen, der ja auch eine Sportstiftung hat. Welche Rolle spielt denn Sport in Ihrem Leben? Schauen Sie sehr gerne? Treiben Sie Sport?
Ich habe Tennis gespielt. Das geht im Moment nicht mehr, weil mein Knie nicht in Ordnung ist. Ich bin ab und zu gern Ski gefahren. Das ist auch im Moment blöd mit meinem Knie. Nee, ich mache jeden Morgen Pilates.
Das geht.
Halbe Stunde.
Und gucken?
Ja, ich gucke ab und zu gern Fußball.
Ja? Ja. Also so zur EM und WM, oder kriegen Sie auch die Rivalität zwischen HSV und St. Pauli mit?
Ja, das kriege ich jetzt schon mit, aber geschaut habe ich es jetzt noch nicht. Aber wenn es da jetzt ein Spiel gibt, dann schaue ich es vielleicht auch mal.
Ja. Gibt es etwas, man nennt es Guilty Pleasure, also etwas, was Sie total toll finden, aber eigentlich ein bisschen peinlich ist? Also nach Fernsehserien muss ich jetzt nicht fragen, so wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder Rote Rosen, weil Sie haben ja keinen Fernseher. Aber lesen Sie bevorzugt die Frau im Spiegel oder die Gala, oder machen Sie andere Dinge, wo Sie sagen, naja, eigentlich ist es ein bisschen unangenehm, aber ich liebe es?
Also ich rauche zum Glück nicht, also die Sucht trifft auf mich nicht zu. Aber ich glaube, ich wäre durchaus gefährdet, wenn es darum geht, irgendwelche Serien bei Netflix zu schauen. Ich spiele zum Beispiel manchmal Solitär, also eine Patience. Und denkt dann auch jetzt, was soll das? Aber es macht mir Spaß, also um runterzukommen.
Bleiben Sie auch mal bei Instagram oder Ähnlichem hängen, oder ist das gar nicht auf Ihrem Handy drauf?
Nee, das muss ich jetzt erstmal einrichten, das habe ich noch nicht.
Na, seien Sie froh, dann verbringen Sie nicht so viel Zeit am Handy.
Ja, genau. Also es gab so eine israelische Serie, die ich irgendwie ganz lustig fand. Und jetzt hat mir jemand Sex Education empfohlen.
Ja.
Meine Tochter zum Beispiel. Also, und manchmal gucke ich das, was meine Kinder mir sagen.
Die israelische Serie ist Fauda.
Ja.
War es das?
Ja.
Die ist sehr gut.
Die fand ich sehr gut.
3 Staffeln, glaube ich.
Ja, ja, die fand ich richtig gut. Und da bin ich dann aber so, dass ich bis nachts um 3 gucke, auch wenn ich am nächsten Morgen um 8 irgendwas habe und denke, das geht gar nicht. Also das kriege ich aber nur hin, wenn mein Mann nicht da ist, weil.
Wenn man dann zu wenig Schlaf hat, hat man vielleicht auch schlechte Laune. Was ist denn Ihr gutes Mittel gegen schlechte Laune?
Mein gutes Mittel gegen schlechte Laune? Ich glaube, ich habe selten schlechte Laune. Aber wenn ich schlechte Laune habe, dann trinke ich erstmal 2 Gläser Wasser und versuche mit einer Freundin zu telefonieren und versuche mir zu sagen, wie blöd ich bin, dass ich so wenig geschlafen habe. Und im Büro ist es so, dass ich dann einfach erstmal in meinen Zimmer gehe und die Tür zumache und für mich ein bisschen bin. Und dann ist es ab mittags schon wieder besser.
Die freie Kunstszene und die Projekte, die Sie fördern, bringt man eher weniger mit Humor in Verbindung. Gibt es denn Menschen, über die Sie herzhaft lachen können? Also Comedians, Kabarettisten, wie auch immer. Was bringt Sie zum Lachen oder wer vor allen Dingen?
Also Emanuel, also Alphonse, bringt mich zum Lachen. Mit dem bin ich ganz eng auch, also mittlerweile gut befreundet. Und der unterstützt uns auch sehr, sehr großzügig. Mhm. Und ich habe so 1-2 Freundinnen, mit denen ich zum Glück wirklich, wirklich viel lachen kann, so giggeln kann, Quatsch machen kann. Und auch im Büro. Ich arbeite mit einem sehr, sehr guten Team und da gibt es auch oft was zu lachen. Dass man einfach manchmal so Absurditäten, die geschehen, die man sich gegenseitig erzählt.
Die Pandemie hat ja einiges geändert, auch die Arbeitswelt beispielsweise. Homeoffice ist da auf einmal ein großes Thema geworden. Wie stehen Sie solchen Veränderungen in der Arbeitswelt gegenüber? 4-Tage-Woche und so weiter?
Ehrlich gesagt, ganz offen. Also jede Mitarbeiterin, wir sind ja ein kleines Team, 6 Leute, also 4,5 Vollzeitstellen wären das, aber es sind lauter Halbzeitstellen, weil es auch Kindsmütter sind mittlerweile. Und jeder hat die Möglichkeit, 2 Tage zu Hause zu arbeiten. Machen einige gar nicht, weil sie lieber im Büro sind. Ich bin meistens im Büro, aber das funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben festgestellt, auch diese Teams-Konferenzen, dass das wahnsinnig gut ging. Zum Glück, weil da ist großes Vertrauen und jeder weiß, was er zu tun hat. Und das hat die Abläufe oft ein bisschen vereinfacht. Wobei ich schon finde, wir haben dann so, also wir haben, am Anfang mussten wir eigentlich alles dann per Teams machen. Und ich finde, wenn es darum geht, zu brainstormen und sich zu überlegen, was machen wir jetzt als nächstes, wen laden wir zu was ein, dann tut es wahnsinnig gut, sich gegenüber zu sitzen. Also die Erfahrung haben wir gemacht einfach. Mhm.
Es gibt viele Kulturschaffende, Sängerinnen, Schauspieler, die denken wenig über ihr berufliches Ende nach, weil die sagen, ich möchte gerne auf der Bühne sterben oder ich mache das noch sehr lange, weil es sehr mit Leidenschaft zu tun hat. Wie sehr denken Sie denn über Ihr berufliches Ende nach? Drückt Sie Ihr Mann da schon immer und sagt, wir wollen jetzt aber auch mal nach München ziehen oder was treibt Sie an?
Also ich habe für mich beschlossen, dass ich nächstes Jahr aufhöre, nach 18 Jahren.
Ui.
Und ich habe aber... Ich werde mit Sicherheit weiter in dieser Stiftungswelt agieren.
Da haben Sie ja klare Vorstellungen. Die sollte man auch haben, wenn wir die restlichen beiden Fragen besprechen. Wir sind nämlich schon am Ende unseres Gesprächs und da kommen die immer gleichen Fragen. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren?
Also ich glaube, ich werde mit Sicherheit keine 5 Tage in der Woche mehr arbeiten, sondern vielleicht 2 oder 3. Ich werde mit Sicherheit weiter in diesem Stiftungskontext arbeiten und ich freue mich auf mehr Zeit mit meiner bezaubernden kleinen Enkeltochter.
Und wo sehen Sie Hamburg in 5 Jahren?
Ich glaube, es wäre wahnsinnig wichtig, dass man irgendwie vernünftig mit der Gentrifizierung umgeht, dass die bitte, bitte die Innenstadt wiederbelebt wird. Im Moment ist es so, wenn ich aus meinem Büro komme, abends um 7 ist da tote Hose. Als ich klein war, hatte meine Tante, die Künstlerin war, beispielsweise ein Atelier im Jungfernstieg. Das gibt's alles nicht mehr. Diese ganzen Straßen sind... Da ist ein Flagship-Store neben dem anderen und nichts anderes mehr. Und ich glaube wirklich, um diese Stadt, also jetzt von der Innenstadt ausgehend, um die weiter lebendig zu halten, wäre es wahnsinnig wichtig, Leerraum an Künstler oder nicht nur an Künstler, aber überhaupt an Leute zu geben und die Stadt weiter zu beleben. Das finde ich wichtig. Das sollte in 5 Jahren bitte, bitte sein. Dann ist es so, dass, finde ich, Hamburger können keine Plätze. Also ich vermisse sehr, 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 weil Sie das vorhin gefragt haben, das fällt mir jetzt ein. Ich vermisse wirklich so Orte, wo du dich hinpflanzen kannst mittags, wo es eine Bank gibt und einen Baum gibt und so, wo du einfach sitzen kannst. Ich finde sowohl den Gänsemarkt wie auch diesen Platz da vor dem Zeitgebäude, das ist alles so, ja, es ist einfach nicht gemütlich, es ist nicht cozy, es ist irgendwie so irgendwas dazwischen. Mhm. Und ich denke, da sollte was passieren. Vielleicht sollte man eine Stiftung gründen für mutige Politiker, dass die sich über die ganzen Formalitäten hinwegsetzen und dafür sorgen, dass die Innenstadt wirklich wieder belebt wird. Weil davon geht so viel aus, wissen Sie? Ja. Also wenn da Leute leben würden, dann ist da abends auch Leben. Im Moment habe ich das Gefühl, Jungfernstieg ist eine Dauerbaustelle seit gefühlt 5 Jahren. Und abends ist es eher unangenehm, am Jungfernstieg irgendwie in irgendeinen Bus zu hüpfen, weil da eher Banden sind, statt irgendwie Leute zum Parlieren, zum Reden. Und es sind viel zu wenig Orte, wo dieses Rausgehen eine Selbstverständlichkeit wird und wo man sich draußen in der Stadt treffen kann. Und da das Wetter ja bedingt durch diese Klimakrise immer wärmer wird, ist dieses Leben draußen, kriegt auch immer eine immer größere Wichtigkeit.
Da sind so viele frische Ideen bei, Frau Engelschall. Es ist fast schade, dass Sie in einem Jahr aufhören wollen, aber Sie wollen uns ja erhalten bleiben. Insofern bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Antworten, die schönen Ideen und Gedanken und sage Ahoi.
Ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.